Hallo zusammen, Boris hier mit einem kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir für die BVL Supply Chain CX Veranstaltung im Oktober in Berlin was sehr Cooles vor. Und zwar machen wir dort eine Live-Version der Felgendreher und Friends Startup Sprechstunde. Startup Sprechstunde heißt, wir laden uns spannende frühphasige Startups aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management ein, um deren Pitches zu hören und dann live in einem Expertenpanel in eine lebhafte Diskussion, um die neue Geschäftsidee einzusteigen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal im Felgendreher und Friends Podcast gemacht und das kam immer sehr gut bei den Zuhörenden an. Wenn ihr Gründer oder Gründerin eines jungen Startups seid und Lust habt dabei zu sein, dann könnt ihr euch ab sofort für diese Live-Sprechstunde auf der Supply Chain CX in Berlin bewerben. Weitere Informationen findet ihr unter bvl.de/startup-sprechstunde. bvl.de/startup-sprechstunde. Bin sehr gespannt, wer von euch dabei ist. Viel Erfolg! Und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Ralf Busche, der bei der BASF für die Logistik des größten Chemiestandortes der Welt zuständig ist. Die Chemiebranche steht derzeit vor sehr großen Herausforderungen, besonders hier in Deutschland. Und das macht den Job von Ralf und seinem Team nochmal ein ganzes Stück komplizierter. Mit welchen Strategien und Maßnahmen die BASF die Inbound-Logistik und die Logistik an den Produktionsstandorten zukunftsfähig machen will, das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Hallo Ralf, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Wir haben im Vorfeld festgestellt, dass wir eine gemeinsame Historie haben. Beide kommen aus Bremerhaven, das heißt, uns wurde so ein bisschen die Logistik so ein ganz klein bisschen mit in die Wiege gelegt, sagt man uns nach. Wir haben natürlich zwei völlig verschiedene Pfade eingeschlagen. Du, habe ich gesehen, bist seit 35 Jahren bei BASF, habe ich gerade nochmal nachschlagen müssen, ob das tatsächlich stimmt, 35, 36 Jahre, deine gesamte Karriere bei der BASF verbracht.
Du hast gut recherchiert, du bist gut vorbereitet, stimmt, 35 Jahre, ja, du musst das aber nicht so betonen, das erinnert mich dann an mein Alter und das kann man natürlich in Erfahrung übersetzen, aber natürlich auch 35 Jahre ist wirklich ein Brett, ja, in der Tat.
Ja. Und solange im Unternehmen treu bleiben, das ist sehr, sehr löblich. Haben Sie da schon einiges an Blumensträußen und Ehrennadeln da eingeheimst?
Du, da stehe ich nicht so drauf. Ich bin ja Supply Chainer und Logistiker aus Leidenschaft, nicht? Ja. Du sagtest gerade in die Wiege gelegt. Ich glaube irgendwie, vielleicht macht das Klima da oben in Bremerhaven, nicht? Die See und diese Welt und da treibt es einen raus. Und ich glaube, ich habe auch den richtigen Beruf gefunden und dann auch eine Firma, die vielleicht meine Beiträge zu schätzen weiß. Und wir haben uns gegenseitig, glaube ich, gut behandelt. Gegenseitig lege ich Wert drauf. Mhm. Und insoweit bin ich dann hier geblieben. Nicht? Gab keinen Grund irgendwie zu wechseln, obwohl es sicherlich viele Möglichkeiten gab.
Mega spannend. Warst du eigentlich mal eine Zeit lang im Ausland oder hast du die größte Zeit deiner Karriere hier in Deutschland verbracht?
Nee, ich war in der Tat auch mal weg. Wobei ich habe viele globale Rollen gehabt, aber dann war ich mal richtig weg. 4,5 Jahre in Hongkong. Oh, schöne Zeit. Gut. Super Zeit, das ist Asien, möchte ich nicht missen, kann ich nur jedem empfehlen. Wie ich gegangen bin, habe ich gesagt, ich habe mein Herz in Asien verloren. Also super.
Welche Zeit war das, wenn ich fragen darf? Die Zeit haben sich auch so ein bisschen geändert. Da war so eine goldene Zeit, wo so der perfekte, richtige Zeitpunkt war, da richtig was zu reißen. Und dann kam so ein bisschen so eine Malaise und so ein bisschen, hat sich die Stimme ein bisschen geändert, ein bisschen gekippt. Du kennst die Geschichte ja. Wann war deine Zeit, als du dort in Hongkong warst?
Ich glaube, ich habe noch gerade Glück gehabt. Es gab noch eine Zeit vorher. Ich glaube, die waren noch besser, aber 2009 bis 2013. Mhm. Das war noch genau vor diesen entsprechenden Demonstrationen und da, wo dann auch China übernommen hatte. Ich glaube, wenn man jetzt zurückkehren würde, wäre es nicht mehr so wie früher.
Es hat sich anders, ne?
Für viele, die da jetzt sind, schon geändert. Ich meine, man nimmt es natürlich nicht so wahr, aber es ist schon anders. Was wir damals da alles genossen haben, da war Hongkong wirklich noch Hongkong und englisch geprägt und man merkte so langsam, das schleicht sich so ein bisschen raus, diese englische Prägung, wurde schon sehr chinesisch, was nicht schlecht ist, nicht? Aber dann ist es halt irgendwie austauschbar, wie Shanghai, wie andere große Industriestädte in China im Mainland.
Spannend, spannend. Was ist momentan deine Aufgabe?
Du, ich habe die große Freude, den größten Chemiekomplex hier zu betreuen aus Perspektive der Logistik, den größten zusammenhängenden auf diesem Planeten. Das ist Ludwigshafen. Und als Hobby mache ich noch die beiden anderen großen Verbundstandorte in Europa dazu mit Antwerpen und Schwarzheide.
Wow, keine kleine Aufgabe. Ich habe da mal irgendwann so eine Dokumentation gesehen, ich weiß gar nicht, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es mal so eine Doku, so Behind the Scenes in Ludwigsburg.
Ludwigshafen, nicht Ludwigsburg.
Ludwigshafen natürlich, sorry, my fault. Guck mal, ich hänge hier oben im Norden, ich kenne mich da unten im Süden gar nicht aus. Aber mega, mega spannend. Eine Stadt in der Stadt sozusagen und was das für ein Komplex ist. In der Tat, der größte zusammenhängende Chemie-Campus der Welt, immer noch heutzutage hier in Deutschland. Nicht irgendwo in China, nicht irgendwo, wer weiß wo, sondern bei uns hier in Deutschland.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin hier 1989, du hast es vorhin erwähnt, nicht ewig ist es her angefangen und da hat man mich einmal hier über den Campus geführt und ich habe nur Bauklötze gestaunt und habe gedacht, welches kranke Hirn hat sich das eigentlich ausgedacht. Ja? Das entsteht eben halt 1865 gegründet, diese Firma, über viele Jahrzehnte und dann hast du was, wo du denkst, wow, das ist so komplex, du siehst nur Rohrleitungen, du siehst große Anlagen, die aber alle natürlich hinter Backsteingebäuden oder modernen Fassaden versteckt sind. So dass du eigentlich keinen Eindruck leider kriegst, was passiert denn eigentlich dahinter? Dann gehst du in Anlagen hinein und siehst wieder nichts als irgendwelche Rohrleitungen und Kessel und Apparate und Wärmetauscher und was wir nicht alles so brauchen, um unsere Produkte zu produzieren, sodass man dann irgendwie den Eindruck kriegt, irgendwas passiert hier, aber was eigentlich? Und wie funktioniert das? Und das ist leider nicht vergleichbar mit so einem schönen großen Werk, wo eine Maschine gebaut wird oder ein Auto hergestellt wird, wo man sagen kann, wow, du siehst über die Zeit, wie was entsteht. Hier entsteht am Ende ein Produkt, das kannst du nicht anfassen in aller Regel. Das solltest du auch nicht anfassen. Vieles davon ist gefährlich, ist Gefahrstoff. Also unsere Welt ist anders, aber sie ist faszinierend und ist eben halt in dieser Größe einzigartig. Die Komplexität, die wir hier eben halt haben, mit der wir umgehen müssen und die Teil dessen ist, was du hier machen musst. Nicht? Wir müssen Komplexität managen. Du kriegst sie nicht weg. Wir eliminieren immer diese Dinge, die dann nicht wertschöpfend sind, aber nichtsdestotrotz ist sie da. Aber das macht Spaß und wir als Supply Chainer sind ja am Ende in der Lage, in Gesamtzusammenhängen zu denken. Hier kriegst du dann nochmal eine extra Portion Gesamtzusammenhang und Dimension von Vielfältigkeit, die hat es denn in sich. Aber ich finde das faszinierend, immer noch.
Ja, wenn du vergleichst, als du 1989 das erste Mal über diesen Campus gelaufen bist und wenn du heute deinen Rundgang machst, 2024, allein vom Bild her, hat sich da viel geändert oder fühlt sich noch genauso an? Dieselben, also in Anführungszeichen, dieselben Rohrleitungen, dieselben Gebäude, dieselben Kesselwagen. Sieht es noch so ähnlich aus oder ist alles auch wesentlich größer? Sieht es alles viel technischer aus oder wie hat sich eigentlich das Bild eigentlich geändert, dieses Campuses dort?
In aller Ehrlichkeit gar nicht so fundamental. Es ist dann schon immer noch das gleiche Bild. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr Rohrleitungen. Es gibt keine freien Flächen mehr. Hier ist wirklich jeder Quadratzentimeter bebaut. Es gibt einen historischen Süden, das war der Ursprung. Da ist es extrem eng, die Straßen sind eng, da ist wirklich jeder Meter wird irgendwie sinnvoll genutzt und du hast nach Norden hin eher die größeren Bereiche, da ist auch mein Bereich mit der Logistik und den auch Balktanklegern, da brauchst du dann auch Abstände, die eingehalten werden müssen, da muss es dann ein bisschen größer auch werden, aber es hat keinen Platz und wir nutzen alles aus, um hier Wertschöpfung zu betreiben aus der Chemieperspektive.
Kommen wir sicherlich gleich noch darauf zurück, auch was genau auf diesem Campus passiert und was deine Aufgaben da sind und was für Herausforderungen ihr vor allem da auch habt. Aber lass vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, gerade auch im Kontext heutzutage 2024. Man hört so viel in den Medien von den großen Problemen. Chemiebranche steht vor riesen Herausforderungen. Der Standort Deutschland, Chemieproduktion in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Gib mal so ein bisschen Vogelperspektive aus deiner Sicht, was für euch so die großen Herausforderungen sind, die momentan nicht nur auf euch BASF zukommen, sondern allgemein die Chemieindustrie global, aber auch die Chemieindustrie besonders in Deutschland.
Wir stehen schon wirklich sehr stark im eisigen Wind. Wir haben mittlerweile Standortrahmenbedingungen und das betrifft dann einerseits wirklich die Chemieindustrie im Besonderen, natürlich aber auch viele meine Kollegen aus den anderen Industriebranchen, nicht? Ob das jetzt Maschinenbau oder Auto ist, wir alle klagen da auf diesem gleichen Niveau. Vielleicht fange ich mal mit der Chemie an. Für uns nach der Ukraine-Krise Energiepreise ein riesiges Thema, nicht? Wir haben ja einen Stromverbrauch von 5 Terawatt pro Jahr allein in Ludwigshafen. Das ist 1% des Stromverbrauchs von Deutschland. Dicker Daumen, ein bisschen mehr, nicht? Jetzt kann man mit den Zahlen momentan so ein bisschen spielen. Wie passt das in diese Krisenzeit? Und wir sind in so einer Krisenzeit. Normalerweise ist das nochmal deutlich höher, nicht? Dann kommen wir so in der Spitze bis fast auf 2%. So war das früher mal. Das heißt, das ist riesig. Und Energiekosten, die mittlerweile das 4- bis 5-fache nach der Ukraine-Krise kosten, als wie vorher, sind für uns ein Thema. Das können wir nicht einfach kompensieren. Wir haben also eine ganz andere Kostenbasis als jemals zuvor. Dann haben wir eine überbordende Bürokratie und die uns auch gerade in der Chemieindustrie, In den anderen Branchen ist das sicherlich auch so, aber bei uns im besonderen Maße, weil wir mit besonderen Produkten umgehen und da kommt dann eine neue Regularie nach der anderen. Du kennst diese Botschaften nicht, 15.000 Seiten in Brüssel, die es da gibt. Und ich meine, das kannst du dir als Mittelstand nicht erlauben. Wir können es uns eigentlich auch nicht erlauben, aber wir brauchen das. Und wenn du in der Breite produzierst, wie wir, wirklich von der Petrochemie bis zur Agrarchemie gehst, ich meine, früher war es auch noch die Medizinbereiche, nicht? Ist ja alles sehr zusammenhängt. Aber das ist so groß, das kannst du kaum noch stemmen. Und so machen wir diesen Standort Deutschland, der eigentlich mal ein Vorzeigestandort ist, wirklich kaputt. Dann kommt noch Fachkräftemangel dazu. Klar, nicht? Da haben die Rahmenbedingungen auch ein Stück weit mit beigetragen. Wir haben mittlerweile Bildungsstandards, die überhaupt nicht mehr passen zu dem, was wir brauchen. Wir rekrutieren ja viele Leute jedes Jahr als Chemikanten, die wir ausbilden. Die müssen die Anlagen fahren. Wir müssen immer mehr auch an Know-how reinbringen in unsere Leute. Und das ist natürlich dann auch für uns so nicht mehr tragbar. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wo es mit der Chemieindustrie in Deutschland hingeht. Ja. Dass das so ist, war gerade letztens, ich glaube im Juni kam da was raus, nicht? Da gab es ein Institut in Lausanne, die machen da ihre Studien. Wir sind mittlerweile auf Platz 22 abgesackt im Ranking der großen Industrienationen. Wir waren 2014 auf Platz 6, 2022 lagen wir noch auf Platz 15. Jetzt sind wir 22. Also wir sind gerade dabei, diesen Standort wirklich für Industrie nach unten zu wirtschaften. Dann kommt die Infrastruktur dazu und ich will gar nicht nur über Verkehrsinfrastruktur zu sprechen. Wir beide wissen das, nicht? Wir haben im Vorfeld ein bisschen gearbeitet, können wir ja so ehrlich sein gegenüber den Zuhörern, nicht? Wie kriegen wir eine stabile Verbindung hin, nicht? Das heißt, auch die digitalen Netze sind nicht gut. Unsere Energienetze sind nicht gut. Ich meine, wir müssen, kommen wir nachher noch dazu, wir müssen die Energie ja in den Süden bringen. Wir sind nicht an der Küste, nicht? Und da investieren wir in Windparks. Wie kriegen wir die Energie hier hin? Physisch kriegen wir die nicht hier hin, nicht? Wir müssen das verrechnen über Modelle und so weiter und so fort. Also wir sind am Ende überhaupt nicht in der Lage, momentan mit dem, was in der Welt an Tempo vorangeht, mitzugehen. Wir müssen uns dringend wandeln hier und anpassen.
Ja, aber zugleich besteht so ein bisschen die Gefahr, dass wir uns unseren Stand auch so ein bisschen schlecht reden und dass wir uns in so eine Misere auch so ein bisschen reinreden und dieses Negative, das hat auch so eine Eigendynamik. Hast du denn zumindest so ein bisschen Zuversicht, so ein bisschen Licht am Horizont, Licht am Ende des Tunnels sozusagen, dass wir die Kurve kriegen? Also hast du einen gewissen Optimismus der zumindest behalten oder ist alles nur Doom und Gloom?
Nein, das ist nicht alles falsch, aber wir müssen schon wieder auf das Gestalten setzen. Nicht? Ich meine, früher, zu meiner Zeit damals, wo ich angefangen habe, gab es noch Politiker, die haben gestaltet. Die haben sich auch mal durchgesetzt, nicht? Und heute, wenn du mit Politik zu tun hast, und ich habe ganz ehrlich noch nie in meinem Leben so viel mit Politik zu tun gehabt wie jetzt, muss ich schon sagen, das Gestalten ist uns ein bisschen abhanden gekommen, nicht? Wir müssen alle, auch ich in meinem Metier, wofür ich hier in dieser Firma verantwortlich bin, da bin ich auch Unternehmer, muss ich unternehmerische Entscheidungen treffen. Und das erwarte ich auch von der Politik. Ich kann nicht nur sichere Entscheidungen treffen, ich muss vor dem Hintergrund von Unsicherheit diese Entscheidung treffen. Und da warte ich mehr. Wir tun das für uns, aber für uns heißt das, wenn sich das nicht ändert und wir nicht in der Lage oder willens sind, diese Energiekosten auf ein erträgliches Niveau zu bringen, und das merken wir privat, das merken alle, die am Ende viel Energie brauchen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir das überbrücken können, bis wir in dieser Nachhaltigkeitszeit in diesen Zeitpunkten angekommen sind, wo es dann wieder nach unten gehen soll. Wann das wird? 10, 15, 20 Jahre? Es wird definitiv so lange dauern. So schnell kann das nicht funktionieren. Du brauchst die Technologien, du brauchst am Ende wettbewerbsfähige Technologien. Das heißt, du musst die ganzen Themen skalieren können. Und wir sind weit weg davon, dass das alles skalierbar ist. Das heißt, es muss noch unheimlich viel investiert werden. Um das aber zu investieren, musst du ja am Ende erstmal Geld verdienen. Wenn wir aber kein Geld verdienen, wo kommt denn das Geld her? Also wir nehmen uns ein Ziel vor und da würde ich mir ein bisschen mehr Unterstützung von der Politik wünschen, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Den Rest machen wir schon selber. Wir wissen, wie wir wirtschaften müssen. Aber die Rahmenbedingungen müssen uns ermöglichen, Geld zu verdienen, damit wir das in diese Nachhaltigkeit übersetzen und dann sagen, ja, sind wir auch spitze. Wir tun gerade das Gegenteil davon. Es führt zu einer schleichenden Abwanderung, weil auch viele Mittelständler gerade sagen, ich habe diese Möglichkeiten nicht, die die großen Unternehmen haben. Und die wandern einfach ab. Das kriegt keiner mit, aber es vollzieht sich schon im Hintergrund. Und wir tun alles, um das zu tun. Wir haben uns verpflichtet zu diesen Nachhaltigkeitsstrategien. Wir wollen für unsere Kunden das führende Chemieunternehmen auch weiter bleiben auf diesem Planeten und auch in Europa, was ihnen diese grüne Transformation ermöglicht. Und wir haben dieses Wissen, wir haben das Know-how, wir haben auch am Ende die Menschen, die das können. Wir haben auch Zugang zu den Technologien. Aber es kostet Geld und es kann nicht in der Geschwindigkeit gehen, wie es eben halt momentan immer wieder postuliert wird. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir da zusammen zum Konsens kommen, nicht, dass wir das tun müssen, das steht außer Frage. Da sind wir alle committed zu, auch wir als BASF. Aber wir brauchen deutlich mehr Zeit und wir müssen es in tragbaren, überschaubaren Schritten machen.
Ja, vor allem hat sich auch über einen langen Zeitraum immer so ein bisschen das Narrativ da eingeschlichen. Nein, die schmutzige Chemieindustrie, wenn die irgendwo mal abwandert, wäre gar nicht so schlecht, wenn die irgendwo anders produzieren, aber nicht hier bei uns zu Hause. Auch völlig falsche Denke, gerade wenn man sich überlegt, wie angewiesen alles um uns herum auf funktionierende Chemie ist und Versorgungssicherheit. Gerade wenn es auch um die Energiewende geht beispielsweise. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, wo überall beispielsweise BASF drinsteht, was den meisten, vielleicht auch den Zuhörenden gar nicht so richtig geläufig ist, wo überall eure Produkte mit drinstecken.
Sie stecken in jedem Auto, sie stecken in dem Kopfhörer, den du aufhast, sie stecken in den meisten Textilien, gerade im Sportbereich, nicht, wo es um besondere Fasern geht. Es geht um deinen Turnschuh, es geht um die Medizin, es geht um die Ernährung. Human- und Tierernährung, da sind überall die Produkte drin, nicht? Nur am Ende natürliche Vitamine wird nicht reichen. Das heißt, wir stecken wirklich in jedem kleinen Produkt drin und wir sind gerade dabei, und das ist das Bizarre, was du schon andeutest, uns eigentlich noch mehr abhängig machen als jemals zuvor. Mhm. Ammoniak, ein Beispiel, ein wichtiges Vorprodukt für viele Zweige. Der wesentliche ist Dünger, Stickstoff. Mhm. Diese Kette ist hochgradig abhängig von günstiger Energie. Du brauchst enorm viel Energie, um das zu machen. Wo kommt der wesentliche Ammoniak mittlerweile her und wo wird der wesentliche Stickstoff produziert? Im Ostblock. Immer noch in Russland. Wir importieren Dünger aus Russland, um am Ende in Europa eigentlich hier noch irgendwo unsere Landwirtschaft betreiben zu können. Das heißt, wir sind jetzt schon in einer Situation. Das andere betrifft dann auch viele Medikamente mit Rohstoffen. Die kommen aus Indien, weil wir es hier nicht mehr können und nicht mehr machen. Und das versuchen wir der Politik deutlich zu machen und ernten da häufig auch, oh, das ist gut, dass wir das wissen. Aber jetzt würde ich erwarten, dass sie mit diesem Wissen um, wir schaffen gerade neue, riesige Abhängigkeiten bei ganz essentiellen Vorprodukten, die in diesen endlos großen, langen Wertschöpfungsketten drinstecken und müssen das doch vermeiden. Wir müssen doch strategischer vorgehen. Also im Unternehmen bei uns denken wir immer strategisch, nicht? Wo will ich eigentlich hin? Und nur wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich auch ankommen. Dafür muss ich das aber durchdenken und dann auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen und sagen, so, dann dürfen wir das so nicht tun. Dann müssen wir ein bisschen was hier schützen und auch sagen, das muss hier bleiben.
Ja, okay, jetzt mal versuchen, die Kurve zu kriegen, bevor wir noch eine Stunde über den Standort Deutschland sprechen. Da hätten wir wahrscheinlich auch noch genug Material, uns darüber
in der Tat
daran hochzuziehen. Ich glaube, da sind wir auf einer Linie, da sind wir sehr, sehr gleicher Meinung scheinbar. Aber vielleicht noch ein bisschen Schritt tiefer nochmal rein. Du hast eben schon beschrieben, was deine Aufgaben sind, um es auch nochmal abzugrenzen. Also du bist zuständig für die Site-Logistik, also alles, was in diesen Verbundstandorten selber passiert, aber auch im Inbound-Bereich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, so diese Inbound Supply Chain, Inbound Transporte, alles was reinkommt, bevor wir uns dann so ein bisschen mit dem Teil beschäftigen, was tatsächlich in den Standorten selber passiert. Aber einmal kurz so diese Inbound Flows beschreiben. Was genau kommt an Materialien eigentlich rein und wie kommt es eigentlich auch rein? Das sind wahrscheinlich in erster Linie Rohöl, Gas und solche Grundstoffe, die vermutlich über Schiffe und so weiter transportiert werden. Aber gib uns noch mal so ein bisschen präziseren Einblick darin, wo überhaupt die Ware herkommt, die ihr dann auf euren Standorten verarbeitet.
Du hast es ja schon verstanden, ich kann ja schon weiterreden lassen, da hast du es ja gleich erklärt,
Boris. Ja, mach du es mal lieber.
Ja, wir bringen hier pro Jahr in einem normalen Jahr etwa 7 Millionen Tonnen in diesen Standort Ludwigshafen rein und 8 Millionen Tonnen rein, also riesige Volumina. Auf der Eingangsseite ist das überwiegend Rohbenzin, nennen wir Nafta. Über Leitungen kommt dann auch Erdgas hier rein und dann gibt es noch eine ganze Reihe kleinerer Produkte, aber auch viel Steinsalz, was wir dann am Ende für die Chlorchemie brauchen. Das heißt, auf der Eingangsseite ist das, was wir hier reinbringen, im Prinzip relativ simpel. Riesige große Produkte, Massengüter und dann so ein bisschen, wenn man das mal vergleicht mit Kochen, nicht, das Backpulver und was wir sonst noch so ein bisschen brauchen, nicht, Zitronenaroma und da. Das kommt dann noch per LKW. Aber der Großteil kommt per Pipeline, kommt per Binnenschiff und da ist der Rhein für uns die große Abhängigkeit und die Lebensader dieses Standortes. Dieser Standort kann ohne einen schiffbaren Rhein nicht überleben. Man würde ihn in aller Ehrlichkeit auch heute in dieser Dimension, wie er evolutionär gewachsen ist, auch nie wieder so weit im Hinterland bauen. alle großen Chemiekomplexe sind eigentlich heutzutage dicht am Meer, weil sie eigentlich einen Tiefseewasserhafen brauchen, um die großen Mengen, die man braucht, an anderen Produkten und Stoffen umschlagen zu können, eingangs- wie ausgangsseitig. So, wenn wir die reingebracht haben, dann mache ich alles, was Hafen- und Tanklager ist. Also ich habe alle großen wesentlichen Produkte bei mir, muss die umschlagen, habe die Tankläger, die dann auch die ganzen Produktionsverbund versorgen. Das heißt, das ist alles klassisch 24-7-Betrieb. Das muss rund um die Uhr 365 Tage im Jahr laufen. Dieser Standort wird im Prinzip so gut wie nie runtergefahren. Wir haben das nur in absoluten Krisensituationen gemacht. Ansonsten geht sowas nicht. Das fährst du und das ist hoch in diesem sogenannten Verbund, wo alle Anlagen miteinander verbunden sind, auch synchronisiert. Das ist Feinarbeit, das geht nur über, wir haben da so ein Tool auch, um das am Ende zu machen und auszutarieren. Das muss in einer entsprechenden Kaskade dann noch abgefackelt werden. Dann mache ich am Ende alles, was die ganze Rail-Logistik ist. Bei uns spielt natürlich Rail für Massengüter auch eine große Rolle. Wir haben einen eigenen Kombiverkehrsterminal. Wir haben ein riesiges Netzwerk von über 200 Kilometern Schienen auf diesem Campus. Wir haben über 100 Kilometer Straßennetz. Dann machen wir die ganze Produktionslogistik. Wir füllen für die Produktionsbetriebe den wesentlichen Teil ab. Das heißt, wir füllen ab in Packmittel, wir füllen ab in Tankzüge, wir füllen ab in Kesselwagen, wir füllen ab und entladen aus Binnenschiffen. Und dann mache ich alles, was verpackte Ware ist. Wird ja viel palettiert auch für unsere Kunden in die unterschiedlichen Industrien. Also je mehr wir sagen Downstream in Richtung Consumer-Geschäft gehen, desto mehr hast du dann auch verpackte Ware mit Fässern und mit Säcken und Kanistern und was es da nicht alles gibt. Es gibt nichts, was wir eigentlich nicht haben. Dann haben wir 360.000 Palettenplätze allein hier auf dem Campus und außerhalb des Campus nahe bei Dienstleistern, die uns diese verschiedenen Produkte, überwiegend auch sehr stark Gefahrstoffe, dann händeln. Händeln, das heißt einlagern müssen, für die Kunden versandbereit, kommissionieren. Und als letztes Thema habe ich dann auch noch die technische Materialversorgung. Ich sagte gerade, 365 Tage im Jahr muss dieser Standort laufen. Das braucht Ersatzteile. Und diese Ersatzteile lagern bei mir. Ich habe am Ende da alles von der Schraube bis zur Pumpe. Und da haben wir ja nicht eine Pumpe, sondern wir haben zig hundert verschiedene Pumpen, die dann natürlich unterschiedliche Einsatzgebiete haben. Oder eine Kolonne, die lagern hier auf dem Standort. Also so richtig große Apparateteile. Da haben wir so Spezialflächen angemietet, wo wir dann im Zweifelsfall so ein Ersatzteil auch herkriegen. Weil sowas wird ja nur Make-to-Order produziert. Und wenn du sowas heute bestellst, musst du 2-3 Jahre warten, bis du so ein Teil kriegst. Das ist dann ja auch Kleinarbeit und wirklich individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Insoweit gibt es hier einige Teile, die bei mir lagern, in entsprechenden, natürlich Kapitalvermögen, was dann bei mir dann auch liegt und was ich den Unternehmensbereichen dann kurzfristig zur Verfügung stellen muss.
Auch spannend. Okay, also ich sehe drei Bereiche. Erstmal diesen Inbound-Transportbereich, dann Produktionslogistik auf dem Gelände, auf dem Campus und dann dieser Bereich Ersatzteillogistik und alles, was damit zu tun hat, was du gerade nochmal beschrieben hast. Lass uns mal mit den Herausforderungen anfangen, die du im Bereich Inbound-Logistik hast. Und da hast du ein Stichwort schon genannt, Schiffbarkeit des Rheins beispielsweise. Gab es ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder Schlagzeilen, dass es da Riesenprobleme gab, die Wasserstände war nicht hoch genug, sodass teilweise die Schifffahrt da nicht ganz zum Liegen kam, aber erheblich beeinflusst war. Beschreib mal ganz kurz, was da das Problem ist und wie euch das beeinflusst und was da potenziell tatsächlich getan werden kann.
Also die Schiffbarkeit des Rheins war schon immer so ein Thema, nicht? Du lebst hier mit Niedrigwasserphasen, in der Regel so im Spätsommer, Herbst, die gab es schon immer. Aber sie wurden dann 2018 extrem mit diesem Jahrhundertsommer. Ich meine, da hat es hier wirklich von April bis, ich glaube, es war November, wo es anfing zu regnen, nicht geregnet. Wir hatten hier wirklich extrem trockenes Klima und der Rhein hatte am Ende an den kritischen Stellen für uns und wir sind der Chemiestandort, der mit Abstand am weitesten südlich liegt. Da musst du einmal über dieses Mittelrheintal und da gibt es einen Punkt, der nennt sich Kaub und das ist im Prinzip, wenn du so willst, der Berg, da müssen alle drüber. Da waren bei Kaub 2018 irgendwo um die 25 Zentimeter, nicht? Pegelstand. Heißt denn, du hast irgendwie, da unterstreiten sie sich, das variiert auch immer so ein bisschen. Sagen wir mal 1,50 Meter Wasserstand. Also da ging mir am Ende, konnte ich in der Mitte des Rheins hier noch stehen. Und da fährt dann kein Schiff mehr. Da fährt kein Schiff mehr und das ist für uns am Ende ein Riesenproblem, weil wie eben beschrieben, ohne Rohstoffe können wir diesen Standort nicht betreiben. Wir haben den Standort sukzessive immer weiter runtergefahren, weil wir die Produkte nicht mehr reingekriegt haben. Und das hat uns 250 Millionen Ergebnis gekostet, Gewinn. Wir nennen das EBIT, nicht in unseren Terms. Ja, ja. So schnell haben wir noch nie Geld gekriegt. Nicht? So schnell kannst du dann am Ende gar nicht. Wir haben immer schon irgendwelche Ausfälle gehabt, aber das ist denn hier mal eine Million und da mal ein Betrag, das ist immer noch viel Geld, nicht? Aber wir haben dann gesagt, das darf nie wieder passieren. Klarer Auftrag des Vorstandes, machen. Was brauchen wir? Und dann haben wir so ein ganzes Set an unterschiedlichen Maßnahmen eingerichtet. Also erstmal haben wir uns mit allen, die am Rhein, die waren zwar nicht ganz so groß betroffen, aber insgesamt waren es ja mehrere Milliarden Euro, die die Industrie am Rand des Rheins verloren hat, nicht? Ist dann alles nur relativ. Aber da ist richtig Geld durchgeflossen. Deswegen haben wir uns ja auch im Bundesverkehrsministerium mit den ganzen Chemiefirmen, mit einigen Stahlfirmen zusammengetan und einen sogenannten 8-Punkte-Plan unterschrieben. Wir haben dann gesagt, wir müssen gucken, wie wir selber resilienter werden. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen niedrigwassergeeignete Schiffe. Die haben wir mittlerweile. Wir haben dann aber auch, weil es das am Markt nicht gab, selber mal den Markt aufgerüttelt und haben ein eigenes Schiff bauen lassen. Wir haben uns selber dran gemacht mit Spezialisten aus dem Seeschifffahrtsbau. Und mit denen angefangen, kann man nicht ein Hovercraft bauen, kann man den Antrieb nicht ganz anders machen. Wir müssen auch bei Korb 30 in der Zukunft noch irgendwie durch diesen kleinen Rinnsal da irgendwie durchkommen. Und zwar
mal,
mit
einem Schiff. Auf einmal, wenn alle innovativ, ne? Auf einmal, wenn solche Probleme auftauchen, auf einmal kommen die großen Ideen aus der Schublade. Das ist doch spannend, oder?
Ja, disruptiv einfach rangehen. Ja. Nicht? Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal. Und wir haben mittlerweile ein Schiff, was den Benchmark auf dem Rhein darstellt. Ich habe eben das Beispiel genannt, nicht? Bei Korb 30, also 1,60 Meter. Können wir mit einem Schiff da durchfahren und haben noch 800 Tonnen Produkt an Bord. Und das ist natürlich dann mit Auftrieb und speziellem Antrieb, nicht? Der dann hinten entsprechend auch über entsprechende Propulsionen und viel Technologie dann mit dem Schiffskörper eine Einheit bildet, also ganzheitliche Optimierung. Und das Ding ist jetzt am Ende das Ding, wo wir auch sagen, das gibt uns bei diesem Wasserstand genügend Möglichkeiten, nochmal die Ernte einzufahren. Dann haben wir jede Menge andere Schiffe eingeschartert, die wir uns besorgt haben und haben andere dann ermuntert, auch mal in neue Schiffe zu investieren. Was natürlich, und das versteht man ja auch, normalerweise ist so ein Zyklus 50 Jahre. Du fährst so ein Schiff 50 Jahre. Ja. Und das heißt, die Innovationskraft ist natürlich auch nicht so schnell, nicht? Das vollzieht sich langsamer. Jetzt war es hier ein Antriebsmotor, um diese Innovation reinzubringen und es gibt es jede Menge innovative Konzepte, es gibt jede Menge Räder, die investiert haben. Dann haben wir eine Pegelvorhersage gebaut und zwar mit dem Hydrologischen Institut, einer Bundesanstalt, nicht auch, und haben mit denen dann gesagt, wir brauchen nicht nur eine Wettervorhersage, wir brauchen eine Pegelvorhersage. Die gab es vorher auch für 2-3 Tage. Was kannst du machen, Boris? Muss ich dir nicht fragen, wenn du 3 Tage in die Zukunft gucken kannst. Das nützt mir nichts mehr, nicht? Ein Schiff braucht 3 Tage von Antwerpen, Rotterdam, bis es bei mir ist. Und da kommen die alle her mit den Rohstoffen. Da ist schon wieder zu spät. Ich kann jetzt 6 Wochen in die Zukunft gucken. Und zwar mit einer relativ guten Prognosegüte, und zwar nicht auf den Zentimeter genau, aber ich weiß, wenn ein Trend anfängt und am Ende der Pegelstand langsam nach unten läuft und wo es dann dramatisch wird und wir fangen dann früher an, unsere ganzen Maßnahmen hochzufahren und da sind wir geübt drin, das können wir seit 20 Jahren, das haben wir immer weiter verfeinert. Und so haben wir jetzt Möglichkeiten, Bestände aufzubauen, neue Schiffe einzuchartern, auf die alternativen Verkehrsträger, Resilienzverkehrsträger, und das ist dann in diesem Fall Schiene, umzustellen. Dann mieten wir Trassen an, besorgen uns noch zusätzlich Equipment, damit wir am Ende mehr über die Schiene reinbringen können. Alles Maßnahmen, die wir dann erfunden haben und die uns jetzt auch gestärkt haben, wo wir jetzt auch wissen, und meine BU-Heads, die meine Telefonnummer natürlich kennen, 427, die sind jetzt nicht mehr nervös, weil die wissen, das ist jetzt robuster als jemals zuvor.
Mega spannend. Und vor allem, wahrscheinlich war der Vorstand auch so schnell bei der Sache, weil wahrscheinlich allen klar ist, dass solche Art von Ereignissen in der Zukunft wahrscheinlich häufig auftreten werden. Stichwort Klimawandel. Ich glaube, es war kein Zufall, dass es noch nie so niedrige Pegelstände gab in dieser dramatischen Art und Weise und wahrscheinlich die Einsicht bei allen da ist, dass es in der Zukunft eher noch zunimmt und man muss sich darauf vorbereiten.
Ja. Das ist statistisch erwiesen, nicht? Und das sagen auch alle. Wir haben mal durchgerechnet, in einem Jahrzehnt kommt es 3 bis 4 Mal vor, dass du solche Ereignisse zukünftig haben wirst. Dieses Jahr würde wieder jeder sagen, oh, ist doch Blödsinn, nicht? Jetzt haben wir ja wieder genau das Gegenteil gelernt. Wir haben mehr Hochwasser als jemals zuvor. Aber das sind die Extremwetterereignisse, die wir haben. Und du hast das gerade genannt. Der große Kern war nicht nur unser Vorstand oder unser Vorstand auch, weil unsere Kunden gesagt haben, Ludwigshafen wird für mich ein Risiko. Ich möchte wissen, wie ihr, liebe BSF, du lieber Ralf, das jetzt eigentlich in den Griff kriegst und dieser Standort in der Lage ist, auch in solchen Situationen, mich sicher beliefern kann. Und eigentlich interessiert mich das nicht, ob Hochwasser, Niedrigwasser oder was ihr da gerade für Probleme habt. Liefer einfach, nicht?
Das ist ein sehr,
und ich
glaube,
das
Punkt.
Ist fair, nicht? So sind wir auch als Kunde, so sind wir auch privat, nicht? Eigentlich interessieren mich die ganzen Probleme nicht, liefer mir eine Lösung.
Ja, das ist, vergisst man häufig, ne, dass ihr sozusagen auch nur ein Bindeglied seid und die Industrie auf euch angewiesen ist. Und das ist ein Aspekt, wenn eure Bilanz verhagelt wird, aber es ist ein anderer Aspekt, wenn da diese Follow-on-Effekte und die ganzen Nachfolgedinge, die da passieren, dann die gesamte deutsche Wirtschaft durcheinander bringen, weil jeder von euch wahrscheinlich in einer Art und Weise Produkte von euch bezieht.
Ja, dann bist du bei Lieferketten, klassischen Lieferkettenproblemen, nicht? Die wir denn da verursacht haben, nicht? Das beginnt bei Auto, da wird es dann immer prominent, wenn die dann drohen, oh, da steht das Band still, nicht? Wird aber jetzt teuer. Kannst du schon mal den Scheck zücken, nicht? Und schon mal unterschreiben. Den Zahl tragen wir selber ein. Das hat riesige Effekte, nicht? Du legst ganze Standorte, kleinere Standorte, Mittelständler sofort lahm. Das können wir uns nicht leisten und deswegen haben wir da auch investiert und, glaube ich, gute Lösungen gefunden.
Ja, letztes Wort zum Thema Rhein- und Pegelstände, bevor wir Richtung Produktionslogistik gehen. Du hast eben das Stichwort Hochwasser schon mal genannt. Ist das auch ein Problem? Also wenn ihr beispielsweise diesen gesamten Campus direkt dort am Rhein habt und in Zukunft auch Flutkatastrophen und Flutereignisse zu erwarten sind, was ist das für eine Bedrohung? Was kommt da noch auf uns zu? Wie gut seid ihr auf solche Situationen vorbereitet?
Also Hochwasser in der Regel kein Problem, weil es ist sehr temporär. Das ist im Prinzip aus einer Queransicht, da geht eine Welle durch den Rhein und diese Welle geht da einfach in ihrer Amplitude, wird sie vielleicht ein bisschen höher, geht dann einmal kurz durch. Wir haben dann bestimmte Teile im Werk, die können wir sperren, da stehen aber keine kritischen Anlagenteile. Erst ab einem wirklich bizarren und verrückten Wasserstand würde das Werk überflutet werden und dann müssten wir eigentlich komplett runterfahren. Da wir das aber auch wissen, wann das kommt, würden wir das machen, nur das wäre natürlich ein enorm großer Schaden. Kann man das ausschließen? Kann ich dir nicht sagen. Ich meine, man muss ja mittlerweile heute alles Mögliche und Bizarre denken, aber bisher war das und gab es das nicht, weil dieser Teil dann auch nochmal ein Stück weit, Gott sei Dank, höher liegt. Wir merken natürlich, dass teilweise dann durch den hohen Pegelstand des Rheins unten das Grundwasser dann hochdrückt. Aber das sind bei uns normale Effekte, das sind wir hier gewohnt im Rheintal.
Mhm. Okay, dann lass uns mal ein bisschen sprechen über das, was tatsächlich auf dem Campus passiert, was wahrscheinlich noch zu den spannendsten Aufgaben gehört, was du da so tagtäglich betreibst. Du hast gesagt, du bist für die gesamte Logistik auf so einem riesengroßen Areal da zuständig. Und du hast vorhin schon mal von einem System gesprochen, das ist so eine Art Kontrollsystem, Überwachungssystem. Was ist das für eine Art System? Ist das ein System, was ihr im Laufe der Zeit selber gebaut habt? Ist das so eine Art Situation Room mit Bildschirmen? Wie darf ich mir dieses System vorstellen, wo sozusagen alle diese Informationen über die Logistik auf dem Standort zusammenkommen?
Da muss ich korrigieren. Für die Logistik habe ich das nicht. Für die Produktionsbetriebe haben wir das, weil das meiste von dem, was da passiert, ist ja alles mit Rohrleitungen, Boris, miteinander verbunden. Mhm. Insoweit ist das am Ende was wir, gerade wenn wir Anlagen hoch oder runter fahren oder irgendwie mit einem kritischen Produkt vielleicht irgendein Problem haben, weil eine Anlage unten ist, dann musst du andere Anlagen relativ schnell runterfahren, weil es sonst Probleme gibt und so weiter und so fort. Und das muss immer sehr koordiniert und abgestimmt erfolgen. Das steuert dann aber uns, weil ich muss dann natürlich wieder über Personal und Abfüllstellen hier helfen. Dann müssen wir bestimmte Produkte zukaufen, die müssen wir über bestimmte Wege gegebenenfalls eintanken, die müssen wir dem Produktionsprozess dann über externe Wege zuführen, soweit möglich und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin da im Prinzip so eine Art Agilitätsfaktor, auch Resilienzfaktor. Über mein Personal, über meine entsprechenden B- und Entladestellen genau diese Resilienz herstellen, die wir in bestimmten Situationen einfach über diesen sehr robusten Verbund dann aber doch nicht eben 24/7, 365 Tage im Jahr aufrechterhalten können, weil ab und zu stellt auch mal so eine Anlage auf, weil es ein technisches Problem gibt oder sonstige Probleme eben dazu beigetragen haben.
Also eine Art übergeordnetes System für die Logistik gibt es nicht, also so wie ich es gerade beschrieben habe für die Produktion, also eine Art Steuersystem für die gesamte Logistik auf dem Verbundsstandort gibt es nicht.
Nee, da sind wir dabei, weil der Kern ist ja auch, und das ist eben der Unterschied, die Kosten, die ich habe, sind ja im Vergleich mit dem, was wir in den Produktionsbetrieben an Anlagevermögen haben, diese sehr teuren Assets auch kosten, da spiele ich im Prinzip, nicht falsch verstehen, nicht die bedeutende Rolle. Eine Stunde Anlagenausfall kann sich, je nachdem, was für eine Anlage du hast, ist ruckzuck im sechsstelligen oder gar siebenstelligen Bereich. Bist du wieder hochgefahren, bist du wieder inspect bist mit deiner Produktion und so weiter, von der Qualität des Produktes. Alles, was da am Ende die Folgen davon sind, das sind ja die Kosten, die ich habe, indem ich Personal stelle oder eine Abfüllstelle betreibe, das ist am Ende relativ gering. Deswegen ist es so wichtig, dass ich am Ende genau dieser Agilitäts- und Resilienzfaktor für die Produktionsbetriebe bin, weil sie das am Ende über ihre Anlagen, die in aller Regel sehr unbeweglich sind. Die stellen nicht mal eben irgendwie von Produkt A, von Produkt B in Minuten um. Das kostet alles sehr viel Geld, muss alles sehr geplant erfolgen, in bestimmten Reihenfolgen auch, damit du am Ende Produktionsreinigungs- und Spülprozesse vermeidest, was ja schon wieder Abfallstoffe wären und so weiter und damit auch schon wieder was, was du abschreiben musst. Da sind ja richtige Rohstoffe drin, die kosten eine Menge Geld. Das wollen wir alles vermeiden. Und deswegen haben wir das in dieser Form nicht, aber wir arbeiten an so einer Lösung, weil ich sage, ich möchte eigentlich über alle meine drei Verkehrsträger, was läuft auf mich zu, was passiert am Campus in jeder Ecke und wie gehe ich von da aus wieder raus, das möchte ich in einem, ich nenne das jetzt mal Control Tower, ist so ein abgewetztes Wort, aber es beschreibt das nicht. Ich möchte das gläsern machen, damit ich in solchen Situationen, wo ich dann am Ende auch nochmal optimieren möchte, schneller bessere Entscheidungen treffen kann. Mit wie viel Manpower, über welche Wege kann ich reingehen, wie kann ich zwischen den Verkehrsträgern tauschen, also Straße mit Rail, Rail mit Straße, im bestimmten Umfang, das geht auch nicht, Binnenschiff, nicht mit Resilienz über die Schienenseite. Diese Dinge wollen wir versuchen zu optimieren und da sind relativ schnell in der Größenordnung, in der wir hier arbeiten, natürlich große Beträge, große Einsparungen drin, um das nochmal auf die nächste Ebene zu bringen und zu optimieren. Und ein Beispiel, wo wir das machen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ist auf der Ausgangsseite, Eingangsseite bei LKW. Ich meine, eingangsseitig kommt da nicht so furchtbar viel, aber Ausgangsseite, ich meine, wir wickeln da 2.500 in der Spitze LKWs pro Tag ab in diesem Werk. Die musst du gezielt reinbringen, an die Ladestellen führen, verpackt und Balk und dann wieder rausbringen. Und das tun wir mit einem, das ist das erste Modul, was wir jetzt entwickelt haben, über ein automatisiertes System, wo der LKW-Fahrer sich nicht mehr vorne am Tor melden muss. Wir sind ja kritische Infrastruktur. Du kannst nicht einfach auf den Campus kommen. Wenn du zu mir möchtest, dann wollen die Name, Geburtsdatum und dann wirst du im Hintergrund gecheckt, ob du überhaupt rein darfst oder ob du nicht, Entschuldigung, Taliban bist. Also das geht nicht so einfach. Da haben wir bestimmte Vorschriften und deswegen ist auch wichtig bei den LKW-Fahrern, da kann nicht einfach jeder reinkommen und sagen, nicht, ich komme mal halt mal irgendwie so ein Badge da irgendwo ran. Da muss vieles erfolgen und das machen wir alles entkoppelt über bestimmte Systeme, die wir mit Spediteuren austauschen, um das sehr effizient machen zu können und dann auch besser steuern zu können.
Ja, was sind so weitere Bereiche, die du dir so ein paar Jahre in die Zukunft schaust, wie das System dann aussieht, was für weitere Fähigkeiten dieser in Anführungszeichen Control Tower dann irgendwann kann?
Wir haben auf der Wasserseite, ich meine, wir bringen hier im Durchschnitt 15, nicht, in der Spitze 20 Binnenschiffe pro Tag rein. Die sind nicht an einem einzigen Steiger, also End- oder B-Ladestelle, sondern an unterschiedlichen. Da haben wir einmal Nordhafen, das ist so ein abgetrennter Bereich. Dann haben wir den Stromhafen, das ist alles, was direkt am Rhein liegt. Und dann haben wir auf der Mannheimer Seite, da haben wir auch noch einen Werksteil, der dann mit Ludwigshafen verbunden ist, auch noch was. Und das müssen wir auch besser steuern, nicht? Da geht es auch darum, nicht jedes Schiff kann, wenn ein anderes gerade da liegt, dann andocken. Die Schiffe kommen auch nicht immer alle pünktlich. Auch die haben ihre Probleme, kommen irgendwie an der Stelle, wo sie im ARA-Raum, also Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen beladen wurden, dann auch teilweise verspätet an. Hier ist irgendwas passiert. Eine Anlage braucht weniger, ein anderes braucht aber schneller und ein bisschen mehr Produkt. Dann müssen wir da zaubern. Und auch das machen wir über einen Control Tower und haben wir in Vorbereitung, weil da bist du bei den ganz großen Assets jetzt. Und damit in dem großen Spielfeld, die Anlagenkosten spielen eine große Rolle und dass die möglichst smooth und gleichmäßig laufen. Und alles, was die permanent hoch und runter fährt, heißt, in der Kette musst du dann synchronisiert auch hoch und runter fahren. Und da versuchen wir auch gerade über eine bessere Planbarkeit, bessere Transparenz und dann am Ende eine bessere auch Steuerung dieser ganzen eingehenden Verkehre nochmal am Ende Geld rauszuholen und zwar nicht nur im Logistikbereich und das ist ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Ecken. Wir optimieren häufig damit ein Stück weit auch die Produktion und die Produktionsprozesse, weil es smoother läuft und da kommen eigentlich die großen Benefits her. Nicht unbedingt, dass der Reif nochmal irgendwo 2,50 Euro in der Logistik einspart. Naja, die Logistikkosten selber sind häufig viel zu klein und der Hebel gar nicht groß genug im Vergleich zu, ich optimiere eine Anlage, da habe ich einen Hebel, der ist 10- bis 100-fach so groß.
Aber wie du schon sagst, wenn die Logistik da nicht mit einbezogen wird in die Planung, dann kannst du mal schnell zum Bottleneck werden, beziehungsweise zum Problem und dann steht die Produktion still, weil dir irgendwas falsch gelaufen ist, dann klingen die Alarmglocken.
Genau, nicht? Dann heißt es, der Reif ist das Problem.
Der Ralf ist das Problem, genau. In allem, was du beschreibst, kam mir so mehrmals der Gedanke digitaler Zwilling. Ich kann mir vorstellen, ja, dass so ein digitaler Zwilling eures Standorts mit allen möglichen Data-Feeds von IoT über externe Daten von Dienstleistern und so weiter zusammengetragen werden und so eine Art digitales Abbild darstellen. Habt ihr schon sowas in der Planung? Ist sowas schon im Einsatz? Wie kannst du dir so eine Art digitalen Zwilling von eurem Standort da vorstellen?
Also idealerweise hast du absolut recht, ist das ein digitaler Zwilling. Aber du baust keinen digitalen Zwilling von einem Werk, was 200 Produktionsbetriebe hat. Und diese 200 Produktionsbetriebe haben ja ein Alter zwischen, das ist irgendwas aus Museum, das heißt, es ist 60, 70 Jahre alt, aber gut gepflegt und produziert und verdient auch Geld bis zu einer neuen, modernen Anlage, die wir uns irgendwie geleistet haben, die dann auch digitalisierungsfähig ist. Ja. Das heißt, wir versuchen jetzt in vernünftigen Schritten dieses Bild erstmal zu kreieren. Was muss ich überhaupt wissen? Muss ich alles Realtime haben? Musst du nicht, nicht? Weißt du selber. Das ist immer genau dein ein Schritt too much, wenn du sagst, idealerweise ist alles perfekt. Nee. Um dann aber zu sagen, in welchen Schritten gehen wir vor und wie bauen wir das zusammen? Und da haben wir natürlich uns auch viele Dinge überlegt, weil einiges ist ja schon digital. Nicht? Fange ich an und baue erst das Zielbild und dann baue ich in Richtung dieses Zielbilds oder sage, ich habe schon bestimmte Eckelemente, Bausteine, Pfeiler, mit denen ich arbeiten kann und vernetze die immer mehr. Und da sind wir jetzt gerade dabei, um uns diese Transparenz über den gesamten Standort und alle drei Verkehrsträger zu erschließen.
Ja, Mann, das klingt immer so verlockend, dieses Idealbild vom digitalen Zwilling. Aber wenn du tatsächlich eine Situation hast, wie du sie gerade beschreibst, wenn du wirklich so in Anführungszeichen sehr, sehr alte historische Anlagen hast auf der einen Seite und wirklich hypermoderne, vollautomatisierte Dinge auf der anderen Seite, die beiden Welten miteinander zu verbinden und daraus einen digitalen Zwilling zu machen, ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger, als wenn du eine hochmoderne Anlage hast und den da nur einsetzen musst sozusagen. Ja, war mir noch nie so richtig bewusst, aber wie du das gerade beschreibst, macht das komplett Sinn.
Du wärst ja nie fertig, nicht? Wenn, bevor du die 200 Anlagen durchgehst, das ist ja eine riesige Arbeit mit den Riesendaten. Und die Anlagen selber sind ja im Prinzip schon von der ganzen Steuerung automatisiert. Also da stellt nicht irgendwie einer noch einen Regler mit Druck hoch und Druck runter, wie das noch vor 70, 80 Jahren war, nicht? Sondern da stehen ja schon Prozessleitsysteme, die auch aus der Sicherheitsperspektive vonnöten sind. Das heißt, da ist schon was. Aber das, was ich brauche, geht ja nochmal deutlich über das hinaus. Das heißt, da ist eine ganze Menge mehr zu liefern, aber wir machen uns da dran und robben uns da jetzt Stück für Stück vor, um dieses komplett irgendwie abzubilden. In allen Strömen, in allen Verästelungen, um dann am Ende genau dieses Gesamtprodukt anzugucken und zu optimieren. Und bei dem, was da an Wiederbeschaffungs-, was da an Wert pro Tag durchgeht, kannst du dir vorstellen, ja, wie heißt das immer so schön, nicht? Bei den großen Beratern 10% geht immer. Du brauchst gar nicht die 10%. Bei 1% wirst du schon schwach werden und sagen, sofort anfangen.
Ja.
Und das ist immer dabei.
Ja. Jetzt hattest du vorhin dieses andere Feld noch erwähnt, für das du zuständig bist, und zwar diese technische Materialversorgung oder Ersatzteile, alles, was irgendwie auf dem Gelände passiert, wo da mal eine Pumpe fehlt oder da mal irgendwie eine Dichtung oder eine Rohrleitung oder wie auch immer. Was ist das für ein Aufwand? Wie groß darf ich mir dieses Team vorstellen? Wie funktioniert das Ganze? Wenn du wirklich für diese ganzen, was hast du, 200 individuelle Betriebe, die diesen Verbundstandort da darstellen, was da alles schief gehen kann, kaputt gehen kann, falsch laufen kann und du musst es dann lösen. Das fällt in den Aufgabenbereich deines Teams, diese Ersatzteile für Dinge zur Verfügung zu stellen, die auf dem Gelände repariert werden müssen, gefixt werden müssen. Richtig? Ist das die Aufgabe?
Genau. Also wir fixen sie nicht wir fixen sie im Prinzip auf dem Gelände mit den Ersatzteilen, die wir zur Verfügung haben. Mhm. Also wir haben den Überblick über alles, was an Ersatzteilen auf diesem Campus steht. Einige steht direkt bei den Anlagen. Diese Anlagen haben eigene Leger, wo sie dann unmittelbaren Zugriff auch auf spezifische Pumpen haben, die ohnehin nur sie im Einsatz haben. Und dann lagern wir die auch direkt vor Ort. Jetzt hatte vielleicht irgendeiner so eine ähnliche, dann würden wir im Zweifelsfall mit dem Betrieb reden und sagen, pass auf, woanders ist eine Anlage ausgefallen, ist kritisch, gib mir uns die Pumpe und dann schieben wir die dahin. Mhm. Wir sorgen dann dafür, dass egal wann es ist und wo es ist, zu welcher Uhrzeit es ist, dass das am Ende zur Verfügung gestellt wird, dass wir am Ende die Ersatzteilbeschaffung auch machen, wenn es dann um besondere Geräte geht, nicht mit dem Einkauf gemeinsam. Es ist genau definiert, welche Bevorratungsstrategien wir haben. Also für welche Anlage leisten wir uns welche Ersatzteile und warum nur für diese und nicht für die anderen Teile etc. Wie viel Spezifisches ist denn da drin und so weiter. Und das alles zu tun mit einem zentralen Lagerort, den wir auch für die Ersatzteile haben, um eben genau sicherzustellen, das muss ja verteilt werden. Jetzt stell dir mir vor, du würdest kommen und sagen, oh Busche, ich bin von der Firma XY, ich will jetzt am Ende ein Ersatzteil, hat irgendeiner bestellt, hier irgendwo abladen, nicht? Dann würde ich sagen, ja, dann kriegst du hier einen Schein und dann fährst du hier durch dieses Werk. 7,5 mal 3,5 Kilometer, nicht? Also in die Stadt rein. Und dann sage ich dir noch einen Ort und dann suchst du und suchst du so. Dann hast du den Ort sogar gefunden. Dann sagst du, ich will hier abladen. Dann suchst du erstmal das Büro, wo einer sitzt, nicht? Weil da ist ja in der Regel ein Kontrollraum, da kommst du gar nicht rein und so weiter. Ja. Das machen wir. Also wir wissen genau, an welchem Punkt bringe ich, wo muss ich mich melden, wo stellen wir dieses Teil ab und so weiter und so fort. Wo darfst du überhaupt langfahren, wo darfst du nicht langfahren? Alle diese Dinge, das machen wir. Ist im Prinzip wie so eine Art Flughafenvorfeld, nicht? Du kannst ja nicht einfach kommen und sagen, ich will mal rein.
Naja, schon klar. Ja.
Kannst du nicht, nicht? Musst du schon am Ende ein Stück weit wissen, was du da tust. Und das ist genau unsere Aufgabe. Bevorratungsstrategien gemeinsam mit den Produktionsbetrieben, mit den Technikeinheiten. Was kann wie oft ausfallen? Ich meine, wir haben natürlich auch Predictive Maintenance und solche Geschichten und stellen uns das hier hin, natürlich nach Kapitalvermögen, auch austariert, aber trotzdem auch Verfügbarkeit. Weil so eine Anlage, wenn die steht, nochmal, du bist relativ schnell im Millionenbereich. Und das kostet richtig viel Geld. Und dann kannst du sagen, wie immer, nicht? Haben wir jetzt nämlich mit gerechnet, passiert normalerweise nicht, ist jetzt aber wieder passiert, wie kann das denn sein? Ja, irgendwo musst du dann halt bei dem Servicegrad auch mal Abstriche machen, du kannst ja nicht 100% Servicegrad eintragen, also trägst du irgendwo einen Wert ein und dann kommst du zu diesen ausgeklügelten Strategien und korrigierst dich gegebenenfalls wieder und sagst, okay, sollten wir am Ende nicht machen oder wie wir jetzt gerade versuchen mit den Technikeinheiten, müssen wir nochmal ein bisschen mehr standardisieren, was kann man denn standardisieren, nicht? Was immer einfach ist, aber wo ist die Grenze, weil du sagst, diese Pumpe ist aber nicht so gut und die kann mit dem Produkt noch nicht so gut umgehen, nicht? Wir haben ja nicht Wasser in diesen Pumpen da drin, sondern da sind aggressive Produkte drin, die sehr korrosiv reagieren und so weiter und so fort. Und das ist eine Wissenschaft für sich.
Und seid ihr denn auch für solche Fälle zuständig, wo es um so eine Art Notfallbeschaffung geht, wo ihr beispielsweise irgendeinen essentiellen Bestandteil, irgendeine essentielle Komponente von der Maschine beispielsweise nicht auf Lager habt und dann beschaffen müsst, das wäre auch sozusagen eine Aufgabe, das jetzt irgendwie über Nacht reinzukriegen oder in den nächsten Stunden, damit die Anlage nicht stillsteht?
Das macht dann bei uns der Einkauf, nicht? Der versucht dann über unsere Kontakte zu unseren wesentlichen Herstellern das dann beizuschaffen, aber natürlich über die Logistik. Jetzt muss da irgendeiner natürlich einen Eiltransport. Und in meiner Zeit in Asien kann ich mich dran erinnern, da haben wir dann Ersatzteile, haben wir dann am Ende eine 747 gechartert, nicht? Als Frachtflugzeug und haben da irgendwelche Ersatzteile dann versucht zu besorgen. Und da spielt dein Geld keine Rolle, weil dir rinnen die Millionen aus den Fingern und dann fängst du an und sagst, es kostet, was es kostet, besorg das Ersatzteil. Und dann muss das irgendwie in den Standort reingeflogen werden.
Ja, vor allem, du kannst nicht für jedes Ersatzteil irgendwie was parat haben. Und du kannst die Bestände auch nicht beliebig nach oben schrauben, weil dann kriegst du Ärger mit der Finanzabteilung, ist auch klar. Das sind so die Zielkonflikte, die sich dann natürlich auftun, ist klar.
Exakt, genau. Nicht? Das heißt also, wir sind sehr stark auch Teil deswegen der Operations, wie wir das nennen, nicht? Mit dem logistischen Teil, aber auch insbesondere hier mit dem technischen Materialversorgungsteil, wo wir mit dieser technischen Community und den Produktionsbetrieben sehr eng zusammenarbeiten und für die da diese Aufgaben übernehmen, damit die sich wirklich auf ihre Produktionsaufgabe konzentrieren können.
Mhm. Ralf, jetzt haben wir schon ein paar Mal, besonders ganz am Anfang, aber auch immer wieder im Laufe des Gesprächs, so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft ja auch gewagt, ne? Wo so in Zukunft so die Reise hingeht. Beschreib mal ein bisschen das Szenario, was so in den nächsten Jahren so an großen Veränderungen auf deinen Bereich da zukommen siehst. Sowohl im Bereich Herausforderung als auch im Bereich so Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben. Neue technische Tools, die an den Markt kommen, neue Technologien beispielsweise, wenn es um Automatisierung geht, wenn es um Daten geht, wenn es um KI beispielsweise geht. Vielleicht mal angefangen, was sind so die großen Herausforderungen? Da hast du schon ein paar genannt, die die ganze Branche betreffen, aber vielleicht noch ein paar Herausforderungen, die deinen ganz bestimmten Bereich betreffen, bevor wir dann über so ein paar neue Möglichkeiten sprechen, Technologien, die man anwenden kann in der Zukunft, die auf einmal ins Spiel kommen.
Fangen wir mal mit den Herausforderungen an oder ich würde sagen mal mit den Geschäftsanforderungen, nicht? Geschäftsanforderungen, und das ist auch über diese Amazon-Welle irgendwie reingetragen worden, eigentlich in alle Industrien. Da haben wir vor zig Jahren schon mal drüber gesprochen und es ist genauso passiert. Das ist, alles ist immer verfügbar, du musst es nur bestellen und das geht auch easy. Und das ist aus dem klassischen Geschäft im Handel auch auf B2B so ein bisschen übergeschwappt. Warum? Weil du und ich eben halt auch das privat machen und egal wo du arbeitest, dann sagt doch jeder, ist doch eigentlich richtig, oder? Ich will einfach und das muss auch eine BASF können. Das heißt, auch bei uns werden die Lieferzeiten und die Anforderungen an Lieferzeit immer kürzer, die Anforderungen an Verfügbarkeit immer kürzer und dass es am Ende immer auch zuverlässig geliefert werden soll und zuverlässig der Prozess und robust der Prozess funktioniert, steht ja außer Frage. So, das heißt, die Anforderungen an Service sind nochmal deutlich gestiegen. Gleichzeitig mit dem hohen Kostendruck heißt das, ich habe von beiden Seiten den Druck, nicht? Ich muss mehr Service bringen und das zu immer günstigeren Kosten. Das schaffst du nicht, wenn du klassisch rangehst und sagst immer Operational Excellence. Operational Excellence kriegst du hier in der ersten Sekunde hier eingetrichtert, nicht? Dinge, die wir machen, auch mit einigen dieser älteren Assets, die aber gut Geld verdienen, nicht? Das sind wir gewohnt. Wir machen alles immer noch mal jeden Tag ein bisschen besser und optimieren das. Wie die Automobilindustrie, sei mal den Hubkolbenmotor permanent verbessert hat und in die heutigen Qualitätssphären wirklich geschoben hat, so machen wir das auch mit unseren Anlagen, nicht? Wir wissen genau, was die können, die sind teilweise uralt und trotzdem funktionieren sie, wenn sie gut gewartet sind. Du musst zu diesem Exzellenzteil diesen Innovationsteil addieren. Diese zwei Pfeiler und gerade den Innovationspfeiler, den haben wir nochmal stärker betont. Du kannst, ohne in Innovation zu gehen und zu sagen, ich muss mich mal verabschieden von dem und dann auch disruptiver denken, von dem, so wie wir es immer gemacht haben, das geht in und reicht in der heutigen Zeit nicht mehr. Früher hat das gereicht. Diese Firma ist jetzt knapp 160 Jahre alt. Also wir sind anpassungsfähig. Aber einfach nur noch Exzellenz zu machen, reicht nicht. Du musst den Mut haben, auch Dinge komplett zu überdenken, ganz anders zu machen, mit neuen Technologien reingehen, die dann aber in unserem Niveau und in unserem Maßstab eben schon ein bisschen ausgereifter sein müssen. Ich kann bei mir nicht reingehen. Ich zerschieße mir den ganzen Betrieb. Das hat riesige Repercussions, wenn ich mit einer unausgereiften Technologie komme und sage, und die schiebe ich jetzt über den gesamten Standort. Das überlegen wir uns gut. Das machen wir in kleinen Piloten, testen das aus und überlegen uns dann, wie wir sowas skalieren. Für mich ist das natürlich in meinem Teil, mit dem hohen Asset-Teil, den ich habe, natürlich sehr stark auch Automatisierungsthemen, nicht? Was kann ich automatisieren? Also eine automatisierte Abfüllung haben wir in den wenigsten Fällen. Also wo du, sag ich mal, so ein Roboter selber den Stutzen am Ende an den Kesselwagen bringt, haben wir mitgearbeitet. Kann man tun. Rechnet sich aber eben halt noch nicht. Also ich habe keinen Mann mehr, sondern das wird aus einer Messwarte gesteuert und dann kommt praktisch der Roboterarm, so wie du ihn kennst, diese klassischen Roboter, die du denn kennst mit diesen Drehgelenken, nicht? In groß, und der schließt dann selber die Kupplung von der Rohrleitung mit dem Kesselwagen an. Das sind so Automatisierungsthemen. Dafür brauchst du aber einen riesen Durchsatz. Und wenn jede Apfelstelle und jedes Produkt anders ist und so weiter und so fort, da sind wir aber dabei. Das kann man machen und das denken wir jetzt alle schon. Also wir versuchen, von unserem hohen Personaleinsatz runterzukommen, den wir hier und da noch haben, und versuchen, diese Dinge zu automatisieren. Und der zweite große Teil, die zweite große Säule in diesem Innovationsteil ist dann die Digitalisierung. Mit Digitalisierung kannst du natürlich heutzutage eine ganze Menge machen, aber da musst du auch, wenn du in Prozesse reingehst, sagen, ich muss den Prozess auf links drehen. Ein schlechter Prozess digitalisiert bleibt immer noch ein schlechter Prozess. Yeah. Und deswegen musst du den Mut haben, in der komplexen Welt, in der ich lebe, wirklich diese Dinge dann komplett mit den beteiligten Einheiten einfach auf links zu drehen und zu sagen, da müssen viele Dinge erstmal raus, die gehören da gar nicht mehr rein, die kann man ganz anders machen und dann digitalisierst du die. Und da musst du die Technologien suchen, die wirklich die Reife haben, die Größe haben, die auch Erfahrung mit Prozessindustrie haben. Das ist eben halt nicht Automobil, das ist nicht Teilefertigung, das ist Prozess. Und da sind viele Dinge fundamental anders und da tun sich viele schwer. Das heißt, da haben wir hier und da unsere Lehre bezahlt und viel Geld ausgegeben und haben gemerkt, einige kommen da nicht hin in der Geschwindigkeit, wie wir es dann auch brauchen. Ich habe ja nicht ewig Zeit. Ich kriege das Geld nicht. Ich muss immer für jedes und alles ein Business Case auf den Tisch legen. Und da muss ich in der heutigen Zeit nochmal schneller amortisieren als vorher. Das heißt, das sind ganz viele Dinge und deswegen spielen diese Control Tower Geschichten, nicht, diese gläsernen Standort zu bauen, eine ganz große Rolle, nicht, damit man diese Dinge dann wirklich über die Zeit immer besser auch nochmal aussteuern kann, schnell andere Entscheidungen treffen kann, weil man sagt, in dieser Situation ist ja nochmal besser, wenn wir das machen können. Das haben wir heute in dieser Form nicht verfügbar.
Aber Ralf, es bleibt spannend. Nach 35 Jahren BASF, immer noch ein spannender Job, immer noch eine Menge vor dir, immer noch eine Menge auszuprobieren, auch in der Zukunft. Bin gespannt, was dann auch in den nächsten Jahren so kommt. Vielleicht sprechen wir uns nochmal wieder zu dem Thema. Bin gespannt, wie der Industriestandort und der Chemiestandort Deutschland so in den kommenden Jahren sich da entwickelt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also habe ich jetzt schon eine Weile beobachtet. Das Thema liegt mir auch wirklich am Herzen. Also habe ich mir auch reingearbeitet in das Thema und schaue mir das an, weil es mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht hat, was da gerade passiert und wie ihr damit umgeht und auch die politischen Fragen, die du am Anfang angesprochen hast. War schon sehr, sehr spannend. Ansonsten schaue ich nochmal an die Doku rein, um mir nochmal den Standort vor Augen zu führen und endlich zu lernen, dass es Ludwigshafen und nicht Ludwigsburg heißt. Habe ich inzwischen auch jetzt
verinnerlicht. Das ist gut. Das ist schon mal, da mache ich mal den Haken dahinter. Das hast du geliefert jetzt.
Ja. Ansonsten bist du bei der Supply Chain CX dabei in Berlin im Oktober. Hoffentlich sehen wir uns dort vor Ort.
Ja, also da muss ich ja nochmal Werbung machen, nicht? Da hoffe ich mal, dass alle hingehen. Ich bin ja auch im Beirat und bin da ja auch immer verpflichtet, hier und da meinen Beitrag zu leisten. Ich habe am Ende einen Workstream, den ich als, es ja, gibt ja so 7 Workstreams, die wir definiert haben. Meiner heißt Resilience and Agility, also passt zu dem, was wir auch gerade diskutiert haben, den ich dann da auch mit beitragen kann, und würde mich freuen, wenn zu diesen großartigen Menschen, die da kommen und den vielen guten Vorträgen, dann auch wirklich alle, die uns hier zuhören, auch eine Karte kaufen und kommen. Ich glaube, das ist es schon wert. Es ist wirklich das Who is Who der Logistik und Supply Chain, was da in Deutschland kommt. Und ich glaube, wir sind da am Ende als Community schon immer weit voran gewesen. Ich kenne das sonst in keiner Disziplin, dass es solche Communities gibt. In dieser Firma BSF gibt es, by the way, auch eine sehr starke Supply Chain Logistik Community, die sehr eng und sehr gut übergreifend in den vielen Disziplinen zusammenarbeitet. Also insoweit würde ich mich auch freuen, wenn das am Ende auf der CX in diesem neuen Format im Estrel in Berlin und vieles wird da einfach moderner und nochmal anders gemacht auch kommen wird. Also ich hoffe, du erlaubst mir die Werbung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall dort. Ich werde auch vor Ort sein. Und ich hoffe, viele unserer Zuhörenden auch. Ralf, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Mach's gut, wünsche einen schönen Sommer und viel Erfolg für die kommenden
Ebenso. Jahre. Alles Gute, vielen Dank. Bis bald.
So, das war der BWL-Podcast mit Ralf Busche von BASF. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.